Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Denn er bezeugt an anderer Stelle: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie den Bund, den ich mit ihren Vätern machte, da ich sie an der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen, denn sie blieben nicht in meinem Bund, und ich sah nicht nach ihnen, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen. Ich will meine Gesetze in ihr Inneres geben und will sie in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Und niemand wird mehr seinen Nächsten und niemand mehr seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Indem er sagt: Ein Neues hat er geschaffen, hat er das Erste veraltet gemacht. Was aber veraltet und überkommen ist, kommt nahe an das Verschwinden. Hebräerbrief Kapitel 8, Verse 8 bis 13. Dieser Text steht im Zentrum einer der schärfsten Auseinandersetzungen zwischen den sozinianischen Unitariern und den trinitarischen Mehrheitskirchen der Reformationszeit. Traditionell dient Hebräer 8 zusammen mit Jeremia 31 als schriftliche Bestätigung, dass Gott durch Christus einen qualitativ neuen, endgültigen Bund mit seinem Volk begründet hat, oft verstanden als durch das stellvertretende Opfer Jesu eingesetzte und automatisch wirksame Rechtsposition für seine Nachfolger. Die Sozinianer aber lasen dieselben Worte anders, nicht als juristisches Transferakt, sondern als Verheißung einer inneren moralischen Umwandlung, deren Vollzug von der tatsächlichen Annahme des Gesetzes durch das Herz des Menschen abhängt. Was bedeutet das konkret? Und warum entzündet sich daran ein theologisches Feuer, das Fragen von Erlösung, Rechtfertigung, Sakramenten und Kirchenzucht berührt? Um das zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die geschichtliche Bühne, auf der diese Debatte gespielt wurde. Die Bewegung, die wir heute Sozinianismus nennen, formierte sich vor allem unter den polnischen Brüdern, auch Arianer oder selbstbewusst Unitarier genannt, im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert. Ihr geistlicher Weg führte von italienischen Herkunftspunkten, Fausto Sozzini, in vielen Quellen Sozzini genannt, über die Reformationswirren nach Polen, wo eine lebhafte, intellektuelle protestantische Öffentlichkeit entstand. Rakau, lateinisch Rakovia, wurde zum Zentrum, dort gründeten die Brüder eine Hochschule und eine Druckerei, die Rakauer Akademie, und gaben zentrale Schriften heraus, allen voran den sogenannten Rakauer Katechismus, ein systematisches Bekenntnis antitrinitarischer Werte und zugleich ein Lehrbuch, das theologische Fragen mit scharfem exegetischem und rationalem Anspruch verhandelte. Fausto Sozzini selbst prägte die Debatte durch eine insistierende Methode. Er rückte die klare, häufig wörtliche Lektüre der Schrift und die Forderung nach innerer Vernunftverträglichkeit in den Mittelpunkt. In Werken wie De Statu Primi Hominis oder seinem posthum veröffentlichten De Jesu Christo Servatore fand sich eine wiederkehrende These: Gott handelt nicht arbiträr oder geheimnisvoll, sondern gemäß der Offenbarung, und jede theologische Schlussfolgerung muss sowohl biblisch belegt als auch mit Vernunft und göttlicher Gerechtigkeit vereinbar sein. Daraus folgte eine radikale Skepsis gegenüber Interpretationen, die weite metaphysische Zusatzannahmen erforderten, etwa die Idee, dass Gottes Gerechtigkeit dadurch befriedigt werde, dass Jesus stellvertretend bestraft werde und dadurch den rechtlichen Anspruch Gottes auf die Sünde der Gläubigen erfülle. Für Sozzini war diese Vorstellung nicht nur exegetisch fragwürdig, sie verletzte auch das, was er Gottes Gerechtigkeit nannte. Ein gerechter Richter könne nicht ein unschuldiges Opfer zur Strafe bringen, statt die Übeltäter selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Im Blick auf den neuen Bund verschob sich die Aufmerksamkeit der sozinianischen Exegese weg von einer juristischen Einsetzung hin zur Frage nach dem Modus der Verheißungserfüllung. Die Rakauer Brüder argumentierten, wenn Jeremia verspricht, Gottes Gesetz werde in ihr Inneres gegeben und in ihre Herzen geschrieben, dann lässt sich das eher mit innerer Bekehrung, Einsicht und einer tatsächlichen Änderung des Lebens erklären, als mit einem rechtlichen Statuswechsel ohne praktischen Lebenswandel. Diese Betonung korrespondierte mit einer starken moralischen Ethik. Christsein zeigte sich im gelebten Gehorsam gegen die Gebote, in Nachfolge und in der Erneuerung des Denkens, nicht primär in einer gerichtlichen Deklaration, die unabhängig vom tatsächlichen Verhalten wirksam würde. Historisch stand diese Auffassung in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite hatten Reformierte und Lutheraner die neutestamentliche Sprache vom Bund und von Vergebung eng mit der Rechtfertigungslehre verknüpft. Christus Werk am Kreuz eröffnete in ihren Augen die Möglichkeit, dass Gott die Sünde vergeben könne und der Glaube nehme diese Vergebung als gewährte Gottesgnade an. Für viele dieser Theologen war die inhärente Wirksamkeit des neuen Bundes eine tröstliche Gewissheit. Gott hat gehandelt, die Erlösung steht objektiv bereit. Die Sozinianer sahen hierin eine Gefahr der Verkennung. Wenn die Wirksamkeit des Bundes unabhängig vom inneren Wandel erklärt wird, kann dies zu einer Trennung von professioneller Zugehörigkeit und tatsächlicher Heiligung führen. Auf der anderen Seite waren die sozinianischen Einsprüche auch eine Reaktion auf kirchliche Praktiken und politische Entwicklungen. In der religiös pluralen, aber politisch unsteten Landschaft der Republik der Zwei Nationen, Polen-Litauen, stellten sich Fragen nach Zugehörigkeit, Sakramenten und Buße. Die Rakauer Katechismusausgaben und die Schriften Socinis reflektieren daher neben systematischer Exegese auch pastorale Sorgen. Wie soll die Kirche Menschen als zugehörig begreifen, aufgrund eines sakramentalen oder rechtlichen Aktes oder weil Menschen die Verpflichtung des Gesetzes freiwillig annehmen und danach leben? Diese Spannung macht deutlich, warum die einfache Frage, wann ist der neue Bund aktiv, theologische Zündstoff bekam. Die Antwort berührt die Natur der Vergebung, die Rolle des Todes Christi, die Bedeutung geistlicher Erneuerung und die Kriterien kirchlicher Gemeinschaft. Für Socini lag die Antwort in einer Kombination von Schrifttext, Vernunft und Praxis. Hebräer 8 und Jeremia 31 prophezeien die innere Schreibung des Gesetzes, doch die Wirksamkeit dieses Bundes zeigt sich realiter dort, wo Menschen dieses geschriebene Gesetz annehmen, begreifen und im Leben verwirklichen. Diese Sichtweise korrespondiert mit weiteren sozinianischen Aussagen, etwa in Fragen der Rechtfertigung, der Sühne und der Sakramente, und bildet den Hintergrund für ihre berühmte Ablehnung einer automatisch wirkenden stellvertretenden Strafannahme. Die Debatte blieb nicht abstrakt. Traktate, Disputationen und pastorale Schreiben bezeugten hitzige Auseinandersetzungen. Katholische, lutherische und reformierte Autoren griffen die Rakauer Thesen an. Die polnische Obrigkeit und spätere Gegenreformen führten zum Verbot und zur Verdrängung der Akademie von Rakau. Trotzdem wirkten die Argumente weiter, in theologischen Auseinandersetzungen ebenso wie in der Entwicklung von Ideen über Gewissensfreiheit und die Verbindung von Glauben und Praxis. Die Quellen, die dafür ausschlaggebend sind, finden sich im Rakauer Katechismus, in den Schriften Socinis, De Jesu Christo Servatore, De Statu Primi Hominis und in den zahlreichen Briefen und Disputationen der polnischen Brüder, die immer wieder Hebräer 8 und Jeremia 31 als Prüfstein ihrer Position verwendeten. Wenn wir nun die socinianische Leseweise des Hebräertextes genauer anschauen, müssen wir sowohl genau auf den Wortlaut achten, als auch auf die logischen Linien, die Socini aus der Schrift zog. Dabei wird sichtbar, welche weiteren Bibelstellen er hinzuzog, wie er den Begriff Gesetz ins Herz schreiben verstand und warum er die Vorstellung eines unmittelbar rechtlich wirksamen Bundesabschlusses ablehnte, nicht aus Abkehr von Gottes Verheißung, sondern aus Sorge um ihre vernünftige und gerechte Auslegung. Wenn Hebräer 8 die Worte Jeremia 31 zitiert und sagt, ich will meine Gesetze in ihr Inneres geben und will sie in ihr Herz schreiben. Hebräerbrief Kapitel 8, Vers 10, vergleiche Jeremia Kapitel 31, Vers 33, dann lenkten Socini und die Rakauer Brüder den Blick weg vom rechtlichen Akt und hin auf den dynamischen Vorgang der inneren Erneuerung. Sie lasen die Wendung in ihr Herz schreiben nicht als juristische Formel, die automatisch eine neue Rechtslage erzeugt, sondern als Beschreibung dessen, wie der Bund seine Realität gewinnt, durch Verstehen, Annahme und moralische Veränderung. Diese Lektüre stützten sie auf eine Reihe von alttestamentlichen und neutestamentlichen Parallelstellen, die zusammen ein zusammenhängendes Bild ergaben. Ezekiel 36,26-27 spricht von einem neuen Herzen und dem Einhauchen eines Geistes, der den Willen zum Gehorsam gibt. Paulus formuliert Römerbrief Kapitel 2, Verse 13 bis 15 die Idee, dass das Gesetz nicht allein durch äußere Schrift, sondern durch ein inneres Gewissen bekannt wird. Römerbrief Kapitel 8, Verse 3 bis 4 sieht er die Erfüllung des Gesetzes darin, dass wir gemäß des Geistes leben. 2. Korintherbrief Kapitel 3, Verse 3 bis 6 kontrastiert den Brief, der tötet, mit dem Geist, der lebendig macht. Die Schrift selbst wird hier als etwas verstanden, das in den Menschen wirken muss, damit es Leben hervorbringt. Diese Verse bildeten für Socini ein dichtes Netz, das Hebräer 8 mit dem Erfordernis tatsächlicher Herzensveränderung verband. Fausto Socini zog diese Kette systematisch zusammen. In De Jesu Christo Servatore und in zahlreichen Briefen argumentierte er, dass die Zusage Jeremia 31 die Form einer göttlichen Verheißung hat, die erst an denen Wirklichkeit wird, die sie innerlich annehmen. Er unterschied zwischen der objektiven Verfügung Gottes, der durch Christus die Möglichkeit der Vergebung und die Offenbarung eines neuen Weges geschaffen hat, und der subjektiven Aneignung dieser Verfügung. Christlicher Status entsteht dann, wenn ein Mensch Buße tut, Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 19, Glauben übt, Hebräer 11, und sein Leben vom Geist fruchtet, Galaterbrief Kapitel 5, Verse 22 bis 23. Socini zog Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 16 heran, wo der Verfasser Jeremia 31 unmittelbar wiederholt: Ich werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Für ihn belegt dieser Wiederbezug, dass der neue Bund seine Kraft im inneren Wirken Gottes zeigt, das sichtbare Frucht im Leben der Gläubigen hervorruft. Er verwies Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, um zu betonen, dass äußerliche Bekenntnisse ohne entsprechenden Gehorsam nicht die Wirksamkeit des Bundes garantieren. Wesentlich für Socinis Argumentation war seine hermeneutische Regel: Ein Vers darf nicht gegen das ganze Zeugnis der Schrift interpretiert werden. Wenn also Jeremia und Hebräer vom Schreiben des Gesetzes ins Herz sprechen, dann müssen andere Stellen, die das Handeln des Geistes, die Notwendigkeit der Umkehr und die Forderung nach Werken betonen, Jakobusbrief, Kapitel 2, Verse 14 bis 26, Glaube ohne Werke ist tot, Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 5, Geburt aus Wasser und Geist, in die Auslegung einfließen. Die Rakauer Brüder formulierten daraus eine kohärente Praxis. Die kirchliche Zugehörigkeit stützt sich nicht nur auf ein sakramentales oder deklaratorisches Geschehen, sondern auf das konkrete Leben von Umkehr, Gehorsam und Frucht. Die Hauptfiguren in dieser Entwicklung lassen sich klar benennen. Fausto Socini brachte die methodische Schärfe. Er knüpfte an die kritische Haltung seines Onkels Lelio an und verschärfte die Argumentation gegen metaphysische Zuschreibungen an Christus. Jan Krell, Johannes Krellius, sammelte und verbreitete socinianische Schriften, formulierte theologische Lehrsätze und wirkte nach Socinis Tod als wichtiges Organ. Andreas Wiscovati, Andrzej Wiscovati und Samuel Przypkowski führten die Diskussion fort. Sie verteidigten die Betonung von Vernunft und Schriftautorität und weiteten die Diskussion auf Fragen der Gewissensfreiheit und Toleranz aus. Der Rakauer Katechismus fungierte als programmatisches Dokument, das die Theorie des Bundes mit konkreten pastoralen Konsequenzen verknüpfte. Bekehrung, Schriftkenntnis und ein Leben nach den Geboten sind Einführung und Prüfung des neuen Bundes. Theologisch verbanden Socini diese Sichtweise mit einer bestimmten Lehre vom Werk Christi. Er leugnete nicht, dass Christus erlöst hat, er stritt aber gegen die Vorstellung, Christus habe durch punitive Stellvertretung die Strafe Gottes wortwörtlich an sich genommen, um stellvertretend Sühne zu leisten. Stattdessen las er Texte wie Jesaja 53 eher als Darstellung eines leidenden, leidenschaftlich dienenden Messias, dessen Opfer die Barmherzigkeit Gottes offenbart und die Menschen zur Umkehr ruft, vergleiche Jesaja Kapitel 53, Verse 4 bis 6. Darüber hinaus argumentierte er, dass Aussagen wie 2. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 21, den, der ohne Sünde war, machte er zur Sünde für uns, nicht notwendigerweise eine strafrechtliche Übertragung bedeuten, sondern die leidenschaftliche, stellvertretende Lebenshingabe beschreiben, die die Welt moralisch berührt und so Versöhnung ermöglicht. Diese Lesart nimmt die Wirkung des Opfers ernst, verschiebt aber ihren primären Modus von juristischer Erfüllung zu moralisch-inspiratorischer Wirksamkeit. Socini stützte seine Argumente auf sprachliche und kontextuelle Analysen. Er untersuchte Präpositionen wie das griechische hyper oder anti, die je nach Kontext für, anstelle von oder auch zum Wohl von bedeuten können. Er wies auf Fälle hin, in denen alttestamentliche Opfer als Sühnemaßnahmen verstanden wurden, ohne dass daraus ein Modell eines göttlichen Straftransfers folgerte. Zugleich betonte er, dass Gottes Vergebungsakt gerecht sein muss, daher müsse jede Theologie des Erlösungswerks mit Gottes Gerechtigkeit und Vernunft in Übereinstimmung stehen. In De Statu Primi Hominis argumentierte er, dass Gott die Lenkung der menschlichen Willensfreiheit nie aushebeln würde. Er wirkt überzeugend, nicht zwanghaft. Diese theologische Position brachte massive Reaktionen hervor. Trinitarische Theologen sahen in Socinis Betonung der inneren Wirksamkeit des Bundes eine Unterminierung der objektiven Heilswirklichkeit des Kreuzes. Sie zitierten Stellen Römerbrief Kapitel 3, Verse 24 bis 25 durch seine Blutwaschung zur Sühne und 1. Korintherbrief Kapitel 15, Vers 3, Christus ist gestorben für unsere Sünden nach den Schriften, als Beweis, dass Christus stellvertretend und rechtlich für die Sünden zahlt, sodass Gläubige eine gerechte Stellung vor Gott erlangen. Hebräerbrief Kapitel 10, Verse 10 bis 14, mit ein einziges Opfer hat er für immer vollendet, die zu heiligen, wurde als klare Aussage der vollumfänglichen, einmaligen Versöhnungsleistung verstanden. Ebenso hielten viele Jesaja Kapitel 53, Verse 2 bis 6 und 1. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 24, durch seine Wunden seid ihr heil geworden, für eindeutige Beweise einer Strafexpiation. Socini und seine Mitstreiter antworteten je nach Kulisse unterschiedlich. Sprachlich argumentierten sie, wie erwähnt, über Bedeutungsspielräume und Kontext. Theologisch hoben sie hervor, dass biblische Aussagen über das Werk Christi nicht isoliert werden dürfen, sondern in das Gesamtbild von Gericht, Barmherzigkeit und menschlicher Stellungnahme eingepasst werden müssen. Wenn die Schrift an mehreren Stellen die Notwendigkeit von Buße, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 38, Glauben und Frucht, Galaterbrief Kapitel 5, Verse 16 bis 25 und eine reale Veränderung des Lebens, Jakobusbrief Kapitel 2, Verse 14 bis 26 betont, dann darf eine Theorie der Sühne diese Faktoren nicht ausblenden. Praktisch aber eskalierte die Kontroverse. Rakau wurde zunehmend zum Ziel kirchlicher und politischer Maßnahmen. Die Druckerei geriet unter Druck und 1638 wurde die Akademie faktisch aufgelöst. Schriften der polnischen Brüder wurden in vielen Gebieten verboten. Drucke des Rakauer Katechismus fanden ihren Weg nur noch in den Untergrund oder ins Ausland, besonders in die Niederlande. Traktate gegen die Socinianer häuften sich. Manche polemische Autoren warfen ihnen vor, die Sakramente zu entwerten und die kirchliche Disziplin zu unterlaufen, weil eine rein innere Bindung schwerer zu kontrollieren sei als sichtbare Rituale. Die Wirkung dieser Auseinandersetzung reichte jedoch über polemische Verbote hinaus. Die Betonung der inneren Wirksamkeit des Bundes führte zu einer Praxis, die hohe Maßstäbe an persönliches Gewissen und Gewissensstreue legte. Mancherorts förderte sie asketische Strenge und eine starke Gemeinschaftsethik, in anderen Fällen ergab sich die Gefahr, als legalistisch bezeichnet zu werden, weil das Schreiben des Gesetzes ins Herz eine nachhaltige Frömmigkeit erwartete. International beeinflusste die socinianische Argumentation spätere unitarische und liberal-protestantische Strömungen, die den moralischen und vernunftgeleiteten Aspekt des Christentums betonten. Samuel Przypkowski etwa verband theologische Reformen mit Forderungen nach religiöser Toleranz und Zivilfreiheit. Die Kontroverse blieb theologisch produktiv, weil sie Fragen aufwarf, die die gesamte Kirche betrafen. In welchem Verhältnis stehen objektive Tat Christi und subjektive Annahme? Wie lesen wir Sühneformeln ohne einseitige Abstraktion? Welche Rolle spielt Gottes Gerechtigkeit im Zusammenhang von Vergebung? Socini suchte Antworten, die literarisch, exegetisch und vernunftgemäß überzeugen sollten. Seine Gegner warfen ihm vor, das Kreuz zu entwerten, seine Anhänger hielten ihm entgegen, dass er das Kreuz gerade dann schützte, wenn er es nicht auf eine Weise deutete, die Gottes Gerechtigkeit unverständlich machte. Die Trennungslinien führten zu harten theologischen Verbalduellen, zum Verbot von Schriften, zur Verdrängung mancher Gemeinden. Und doch blieb die Frage, wie ein Bund wirklich wirksam wird, eine lebendige theologische Aufgabe, die über die Jahrhunderte nachwirken sollte. Die socinianische Betonung, dass der neue Bund seine Realität erst durch die innere Annahme und die Lebensveränderung des Menschen erhält, wirkte weit über die unmittelbaren Konflikte im Polen des 17. Jahrhunderts hinaus. Drei größere Nachwirkungen lassen sich unterscheiden: theologische Nachhaltigkeit, institutionelle und politische Folgen sowie langfristige Einflüsse auf das Verhältnis von Vernunft, Gewissen und Religionsfreiheit. Theologisch setzte Sozzini eine nachhaltige Revision der Atonement-Analysen in Gang, indem er Hebräer 8 und Jeremia 31 nicht als rein juristische Einsetzungsakten, sondern als Verheißungen innerer Erneuerung las, verschob er die Aufmerksamkeit vom abstrakten Rechtstitel zum lebendigen Prozess der Heiligung. Diese Perspektive begünstigte Modelle des Erlösungswerks, die weniger auf strafrechtlicher Stellvertretung beruhten und mehr auf moralischer Wirkung, ethischem Vorbild und Überzeugungskraft des leidenden Messias. Solche Linien ähneln späteren Moral-Influencé-Theories der Sühne, auch wenn Sozzini nicht einfach nur ein einzelnes neue Theorieprogramm vorlegte, sondern ein ganzes Netzwerk exegetischer und praktischer Argumente, die Vergebung, Buße, Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 19, Glauben, Hebräer 11 und Frucht des Geistes, Galaterbrief Kapitel 5, Verse 22 bis 23 miteinander verbanden. Seine kritische Lektüre von Texten wie Jesaja 53, Römer 3 und 2 Korinther 5 zielte darauf, dass jede Sühnelehre mit Gottes Gerechtigkeit und der Selbstverpflichtung des Menschen vereinbar bleiben müsse. Damit stellte Sozzini Fragen, die in der Aufklärung und in der modernen Theologie wiederkehrten. Wie verbinden sich Objektivität des göttlichen Handelns und die subjektive Aneignung des Heils? Institutionell hatten die sozinianischen Thesen unmittelbare Folgen. Die Rakauer Akademie geriet zunehmend unter Druck, 1638 kam es faktisch zur Auflösung der Institutionen, Druckerei und Schule gerieten unter Zensur. Viele Schriften wanderten ins Ausland, in die Niederlande, nach England, in protestantische Kreise, die empfänglich für eine vernunftbetonte Bibellektüre waren. Diese Verbreitung nährte die Entstehung früher unitarischer Gemeinden außerhalb Polens. In England etwa trafen sozinianische Schriften auf ein Publikum, das sich bereits für religiöse Reformen und Gewissensfragen öffnete. Figuren wie John Biddle und spätere Unitarier griffen antitrinitarische und sühnetheologische Argumente auf. Zugleich bot die politische Reaktion in Polen-Litauen ein Lehrstück über die Grenzen religiöser Pluralität in einer Epoche, die von Konfessionskonflikten geprägt war. Die Lizenz zur Andersmeinung war beschränkt und die Verfolgung sozinianischer Druckschriften zeigt, wie gefährlich theologische Innovationen aus Sicht konfessionell definierter Mehrheiten werden konnten. Die intellektuelle Ausstrahlung war jedoch nachhaltiger als Zensur und Verbot. Die zentrale Prämisse der Rakauer Gemeinschaft, dass Vernunft, Gewissen und Schrift zusammenwirken müssen, prägte spätere Debatten über Gewissensfreiheit und religiöse Toleranz. Samuel Przypkowski und andere Sozzini-Anhänger verbanden theologische Reformen mit politischen Forderungen. Religiöse Differenzen rechtfertigen keine staatlichen Verfolgungen, die Zivilordnung könne pluralistische Religionsauffassungen ertragen. Diese Argumente resonierten in den Diskursen der Aufklärung und flossen in die Auseinandersetzungen um Toleranz, etwa in den Niederlanden und England, wo die Idee, das Gewissen habe Vorrang vor obrigkeitlicher Uniformität, allmählich an Boden gewann. Praktisch veränderte sich die Sicht auf Sakramente und Gemeindezugehörigkeit, wenn der Bund durch das Schreiben des Gesetzes ins Herz, Hebräerbrief Kapitel 8, Vers 10, Jeremia Kapitel 31, Vers 33 konstituiert wird, dann sind Taufe und Abendmahl nicht automatisch rechtliche Garantien der Zugehörigkeit. Sozinianische Praxis tendierte dazu, die Sakramente als Zeichen und Ermahnung zu sehen, deren Wirksamkeit an die innere Einstellung des Empfängers gebunden ist. Das hatte pastorale Folgen. Geistliche Ermahnungen, Katechese und die Prüfung des Gewissens rückten in den Mittelpunkt, während ritualisierte Gewissheiten an Gewicht verloren. Für Gegner war das eine Schwächung kirchlicher Autorität. Befürworter sahen darin eine Rückkehr zur biblisch-ethischen Substanz der Gemeinde. Auf längere Sicht lässt sich eine ideengeschichtliche Linie ziehen. Sozzinis hermeneutische Regel, die Schrift wörtlich lesen, Vernunft anwenden, Widersprüche aufklären, passte gut zur intellektuellen Kultur der Aufklärung. Unitarische und liberal-protestantische Strömungen übernahmen Aspekte dieser Methode, Ablehnung metaphysischer Exzesse, Betonung der ethischen Sprengkraft der Evangelien und ein Vertrauen in das Gewissen des Einzelnen als Prüfstein für religiöse Wahrheit. Diese Linie mündet in modernen Theologien, die das Kreuz primär als Aufruf zur Umkehr und ethischen Nachfolge deuten, und in säkularen Konzepten von Gewissensfreiheit, die auf Toleranz und religiöse Autonomie pochen. Doch die Wirkung war ambivalent. Die Hauptkirchen verfeinerten ihrerseits die Verteidigung objektiver Versöhnungsmodelle. Zahlreiche theologische Gegenwerke versuchten, die Lücken zu schließen, die Soccinis Einwände aufzeigten. Reformierte und katholische Theologen entwickelten präzisere Argumente für eine rechtliche Dimension der Sühne und betonten die Notwendigkeit, subjektive Annahme und objektive Realität zusammenzudenken. Die Debatte beförderte also nicht nur Trennung, sondern auch theologische Klärung. Historiografisch bleibt Soccini eine Schlüsselfigur. Er zeigt, wie eine sorgfältige, schrift- und vernunftorientierte Exegese tief in kirchliche Praxis und politische Ordnung hineinwirkt. Die Frage, wie und wann der neue Bund wirksam wird, ob als bereits vollzogene juristische Tat oder als Verheißung, die innerlich ergriffen werden muss, hat bis heute Relevanz. Sie berührt, wer zur Gemeinde gehört, wie Sakramente zu verstehen sind und wie Gerechtigkeit und Vergebung zusammendenken werden. Soccinis Einspruch zwang die Kirche, die Spannung zwischen göttlichem Handeln und menschlicher Annahme ernster zu nehmen und öffnete Wege zu einer Christlichkeit, die Gewissen, Ethik und vernünftige Exegese in die Mitte stellt. Das war der Soccinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf soccinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie kritisch.